Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nehmen Sie doch ruhig Platz. Wir haben ja einen prominenten Gast, zwar keinen großen Literaten, aber einen bedeutenden sächsischen Pfarrer, nämlich Sebastian Veit, der früher mal hier in Leipzig in der Bethlehem-Gemeinde gearbeitet hat und jetzt schon seit ein paar Jahren an der Frauenkirche in Dresden tätig ist. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist, der Einladung gefolgt bist. Ich wollte dich zuerst einmal ein bisschen fragen, wie ist es, an der Frauenkirche zu arbeiten? Wie ist es, an so einem prominenten Ort Pfarrer zu sein? Das interessiert mich.
Also vielen Dank, dass ich nach Leipzig eingeladen worden bin. Ich habe vorhin gesagt, ich bin ja eigentlich wieder nach Hause gekommen. Das Herz schlägt immer auch noch für diese Stadt. 20 Jahre war ich hier zu Hause. In Dresden in der Frauenkirche arbeiten zu dürfen, ist eine große Bereicherung, weil das ein Ort ist, der so viele Menschen anzieht. Da kommen nach wie vor im Jahr ungefähr 2 Millionen Personen, die mal ihren Fuß über eine der Schwellen der Türen setzen. Und die wollen nicht nur das Gotteshaus erfahren, sondern die wollen auch wissen, was bedeutet christlicher Glaube, protestantisch geprägter Glaube am Anfang des 21. Jahrhunderts in einer so bewegten Stadt wie Dresden.
Du hast als Frauenkirchenpfarrer keinen Kirchenvorstand wie andere Pfarrer, sondern du hast es mit einer Stiftung zu tun. Ist das so? Und da hast du einen Stiftungsvorstand und mit denen musst du alles abstimmen, was du machst? Oder wie ist das?
Ich glaube, es war eine ganz geniale Idee, dass der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche nicht durch einen eingetragenen Verein oder allein durch die Kirche verantwortet werden sollte, sondern dass man eine Stiftung gegründet hat und dass man den Freistaat und die Landeshauptstadt Dresden und eben die evangelisch-lutherische Landeskirche gebeten hat, Stifter zu sein. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Der Auftrag der Stiftung, die Zielsetzung ist gewesen, den Wiederaufbau der Kirche zu realisieren und danach das Leben in dieser Kirche zu verantworten. Es gibt dieses Modell meines Wissens nur einmal in Deutschland, dass der Freistaat, die Stadt Dresden und die evangelische Landeskirche geistliches Leben verantworten.
Und meine Frage hast du aber nicht richtig beantwortet. Du musst trotzdem mit denen abstimmen, was du machst, oder? Also so ganz praktisch. Wie oft tagen die und dann wird abgestimmt, wie läuft das Jahr oder wie weit plant ihr eigentlich voraus? Stell mir mal vor, das sind 5 Jahre bei so einer großen Kirche.
Also manches muss man in der Tat über viele Jahre hinaus planen, in der Regel 2 bis 3 Jahre. Aber um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, es gibt einen Stiftungsrat, der tagt 2, 3, 4 Mal im Jahr. Das ist aber eher ein Aufsichtsgremium. Und dann gibt es Beratungsgremien, die einem Kirchenvorstand vergleichbar wäre. Und insofern sind wir in der geistlichen Arbeit genauso frei wie alle anderen Pfarrerinnen und Pfarrer auch in der Wortverkündigung. Und gleichzeitig sind wir Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens.
Jetzt habe ich gelesen, dass ihr den, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, Frank Richter, der erst bei der Landeszentrale für politische Bildung beschäftigt war, dass er jetzt bei der Frauenkirche mitarbeitet. Damit verbindest du, glaube ich, ziemlich große Erwartungen, oder? an das politische Profil des Hauses oder was erwartest du von dieser Personalie auch?
Unmittelbar nach der Weihe der Frauenkirche im Jahr 2005 war ja erst einmal die Herausforderung, wirklich Millionen von Menschen, von Interessierten an die Kirche heranzuführen, sie mit dem Gotteshaus wieder vertraut zu machen. Inzwischen sind wir 10 Jahre weiter und schauen, was wird in den nächsten 10 Jahren die Aufgabe dieser Kirche sein. Die Ausstrahlung, die sie mit ihrem Wiederaufbau und mit der eingebauten Versöhnung, die in den hellen und dunklen Steinen ja so deutlich zutage tritt, bekommen hat. Diese Aufgabe ist ja in den letzten Jahren wieder viel stärker in den Vordergrund getreten, als vielleicht im Jahr 2008 oder 2009 absehbar war. Da haben mich manche lächelnd angesehen und haben gesagt, das Thema Frieden und Versöhnung, das wird sich wohl bald erledigt haben. Und plötzlich merken wir, wie stark eben gerade ein solches Zeichen wie dieses wiederaufgebaute Gotteshaus auch Menschen andernorts Mut machen kann, dass man aus einem Trümmerberg wieder etwas aufbauen kann, wenn man es gemeinsam tut und dass die Zeit der Zerstörung, die Zeit, die sich an einen Krieg anschließt, eben nicht ewig dauern muss, sondern dass es solche Symbole gibt, an denen Menschen sich dann weit darüber hinaus aufrichten können, weil sie sehen, wir haben wieder ein Ziel vor Augen. Wir können etwas gemeinsam schaffen, wovon viele meinen, dass das eigentlich unmöglich wäre.
Ja, und das verbindet ihr jetzt eben auch mit dem Zuwachs an Personal.
Die Frauenkirche hat dadurch, dass sie von einer Stiftung getragen wird, eben Geschäftsführer, die für die Stiftung Frauenkirche verantwortlich zeichnen. Und da ist es immer ein Miteinander von Geistlichen und Personen, die mit anderen Qualifikationen kommen. Eine Stiftung muss auch haushälterisch geführt werden. Das heißt, es gibt auch so etwas wie einen Finanzvorstand, also eine kaufmännische Geschäftsführerin. Und es wird eben zukünftig auch einen dritten Geschäftsführer geben, der stark die Bildungsarbeit, die sich mit der Frauenkirche verbindet, noch ausbauen wird. Das haben wir in den zurückliegenden Jahren auch schon im Profil gehabt. Es gibt große Vorträge. Wir werden am Montag nächster Woche wieder eine Friedensnobelpreisträgerrede in der Frauenkirche haben. Da kommt Frederik de Klerk, der ehemalige südafrikanische Präsident, der politisch das Ende der Apartheid in seinem eigenen Land eingeführt und umgesetzt hat. Das sind Formate, die hat es immer schon gegeben. Aber wir merken, dass wir gerade in den kleinteiligeren Bildungsangeboten gefragt sind. Und da ist mit Frank Richter jemand gekommen, der in der Landeszentrale für politische Bildung ein streitbarer Mann war und der sehr viel Erfahrung gesammelt hat in seiner beruflichen Karriere. Er war Lehrer, er war Geistlicher, er war für die Landeszentrale und die politische Arbeit verantwortlich, ist weit vernetzt über Sachsen hinaus. Und das ist eine große Bereicherung für die Stiftung Frauenkirche.
Also für uns hier in Leipzig würde ich jetzt mal sagen, da sehen wir immer die tolle Kuppel und wir hören immer mal von einem tollen Gottesdienst oder einem spannenden Gast, ja, also jetzt wie eben die Nobelpreisträger, das hast du mir schon, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da hatte sich jemand anders angekündigt. Unglaublich aufwendig ist das auch vom Protokoll her, ne? Ihr müsst da die ganzen Sicherheitsvorkehrungen und sowas erfüllen. Es wäre sicher auch interessant, das nochmal zu hören, aber zum Beispiel diese Bildungsarbeit oder das, was im Untergeschoss der Kirche stattfindet. Ja, das ist also, bisher wirkt das nicht so sehr nach außen. Also so, ich nehme nicht so viel davon wahr. Das wollt ihr verstärken, oder? Denn das ist ja das, was eigentlich der Versöhnungsgedanke ist.
Es gibt Veranstaltungen, die in der Hauptkirche, wie wir sagen, stattfindet. Da gab es beispielsweise vor 10 Tagen am Freitag vorletzter Woche ein Podium, das wir zusammen mit Deutschlandradio Kultur verantworten. Da haben 4 Gäste gefragt, wie wollen wir zukünftig leben? Da kommen 650 Personen in die Kirche und das strahlt gleichzeitig live deutschlandweit aus. Das sind schon Veranstaltungsangebote und vor allem auch geistlich grundierte Angebote, die weit über Dresden hinaus strahlen. Aber hat man einen Medienpartner, hat man oft auch andere Medien nicht sofort als Partner dabei, weil sie sich dann eher zurückhalten. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum das eine oder andere Angebot nicht so stark auch bis nach Leipzig vordringt oder nach Halle.
Naja, wir haben ja auch in Leipzig unsere eigenen großen, bedeutenden Kirchen mit ehrgeizigem Programm. Da filtern wir auch, ne, was wir wahrnehmen. Eine letzte Frage, bevor wir wieder Musik hören. Nochmal persönlich, du bist, ich glaube, vor 10 Jahren nach Dresden gegangen. Und sag mal kurz, wie es dir da so geht und wie muss ich mir das vorstellen? Gehst du früh um 10 in die Frauenkirche jeden Tag? Hast du da irgendwo ein Büro und so? Sowas weiß ich alles nicht, aber vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen, wie das so läuft.
Also am Ostermontag bin ich in der Tat 10 Jahre in der Frauenkirche tätig. Und das, was du fragst, muss man sich so vorstellen, dass es natürlich für eine Stiftung auch einen Arbeitsalltag gibt, der am Montagmorgen beginnt und der am Freitag endet. Und dann schließt sich sozusagen das geistliche Angebot am Wochenende an mit Konzerten, mit geistlicher Musik, mit mehreren Gottesdiensten. Das Besondere an der Arbeit an der Frauenkirche ist, dass ich in der Regel in jeder zweiten Woche mittags um 12 und abends um 6 einen kleinen Gottesdienst feiern kann, weil wir eine Andacht anbieten, in der alle Elemente eines Gottesdienstes vorkommen, von einem gemeinsamen Psalmgebet über einer wirklich 5-minütigen Predigt bis hin zu einem Vaterunser-Gebet und dem Segen. Und gleichzeitig gibt es Orgelmusik und an diese Andacht schließt sich jeweils eine zentrale Kirchenführung an. Und das ist eine riesengroße Herausforderung und gleichzeitig auch ein großes Geschenk, weil vermutlich in den nächsten Monaten mittags 600-700 Menschen kommen, um die Andacht zu feiern und danach mehr über die Kirche zu erfahren. Also ich sage nach wie vor, ich ziehe, glaube ich, meinen Talar sehr häufig an. Und das tue ich ausgesprochen gern. Das sind die besonderen Momente im Wirken als Geistlicher an dieser Kirche, zusammen mit meiner neuen Kollegin.
Vielen Dank. Jetzt hören wir noch einmal Tobias und Marie-Christine, bitte.
Raise your hope for
Vielen Dank. Tobias Osyra und Marie-Christine Lippold begleiten uns hier musikalisch schon seit Donnerstag in der Mittagszeit auf der Leseinsel Religion. Zu Gast heute Sebastian Veit, Frauenkirchenpfarrer. Jetzt im zweiten Gesprächsgang wollen wir uns über das Jubiläumsjahr der Reformation unterhalten. 2017, Sie kommen kaum dran vorbei, überall guckt Ihnen der Luther entgegen, da auch an der Bustür, das ist das Signet des Jubiläums von der Bundesregierung, also von staatlicher Seite, aber Sie wissen, dass die Kirchen auch versuchen, mit aller Kraft zu feiern. Und ich wüsste gern zuerst einmal von dir, wie stehst du, wie hältst du es mit dem Reformationsjubiläum?
Also als Pfarrer an der Dresdner Frauenkirche bleibt einem gar nichts anderes übrig, als dem Martin Luther jeden Tag zu begegnen, denn er steht nun in aller Größe und Ausstrahlungskraft vor der Kirche auf dem Marktplatz wieder. Sie erinnern vielleicht, wenn Sie ältere Darstellungen der Ruine der Kirche noch kennen, dass dieses Denkmal, das in einem Wortspiel dort ausgedrückt wurde, immer auch mit der Figur Martin Luthers verbunden war. Die Frauenkirche in der barocken Gestalt gab es vor dem Standbild von Martin Luther, aber die beiden stehen eben auch in einem Dialog und das prägt insbesondere im Jahr 2017 auch die Ausstrahlungskraft, die die Frauenkirche als lutherische Kirche hat.
Wie stehst denn du persönlich zu diesem Reformationsjubiläumsjahr?
Ich glaube, dass wir gut daran tun, zu erinnern. Aber der Ansatz, den ich verfolgen möchte, ist der, dass man alles, was wir 500 Jahre jetzt hinter uns haben, nicht als abgeschlossen und als zu feiern ansehen sollte, sondern dass man die Errungenschaften, die mit der Reformation in die Welt gekommen sind und die wir versuchen, seit 500 Jahren so gut es geht umzusetzen, nicht rückwirkend anschaut, sondern dass man es in eine große Epoche hineindenkt. Also wenn man mal von Epochen spricht, die Antike, die Neuzeit, das sind immer Dimensionen von ungefähr 1000 Jahren. Und das würde ja bedeuten, dass die nächsten 500 Jahre noch vor uns liegen und wir bestenfalls auf der Mitte des Weges angekommen sind. Also wenn Reformationsgedenken, dann ja, um genügend Kraft zu haben, um die Zukunft zu gestalten. Und das mit den Errungenschaften der Reformation, so wie wir sie heute verstehen.
Welche würdest du denn markieren? Was sagst du, sind Errungenschaften, die unbedingt in die nächsten 500 Jahre wirken sollen oder wegen mir in die nächsten 25?
Ja, genau, in diesem Spannungsverhältnis muss man es sehen, denn es hat ja keinen Sinn, nach über 500 Jahren nach vorn zu schauen, sondern es geht um die nächsten Jahre, die wir selbst mitgestalten können. Ich glaube, wir können nicht groß genug und deutlich genug sagen, dass die Freiheit eines Menschen betont wird und dass wir erklären, was das bedeutet, selbst frei zu sein und gleichzeitig in einer Bindung zu stehen, die mich diese Freiheit auch leben lässt. In diesem Spannungsverhältnis steht Leben und Freiheit und Bindung machen möglich, dass ich mit allem, was ich als Mensch im Leben auszuhalten habe, mit allem, womit ich konfrontiert werde, auch bewältigen kann.
Aber wie gehen wir damit um, dass eben Freiheit hier jedenfalls im Osten vor allen Dingen als erstes Mal als Freiheit von Kirche verstanden wird?
Indem man das akzeptiert. Dafür haben wir eine Verfassung, wo genau das drinsteht. Es gibt halt eben auch die negative Religionsfreiheit. Aber das Akzeptieren ist das eine. Das Herausstellen dessen, was uns in die Gesellschaft hineinwirken lässt. Also, man muss es ja heutzutage wieder laut sagen, den Wert der Nächstenliebe, der sich zuerst dem entgegengibt, der wirklich hilfsbedürftig ist und für den ich ein Nächster werde. Es geht ja nicht darum, dass der andere mir zum Nächsten wird, sondern dass ich, der ich in der Lage bin, anderen zu helfen, etwas zu teilen, was mir anvertraut worden ist, Vermögen, Gaben, Eigenschaften, dass ich es anderen entgegenbringe. Und es fehlt an Empathie, es fehlt an Mitgefühl. Wenn mir Menschen begegnen, die sagen, was gehen mich andere Menschen an, dann sind wir an einer Stelle, wo eben genau dieser Wert eingebracht werden muss. Und auch das ist ja Ausdruck von Freiheit.
Jetzt habt ihr diese Busse vor eurer Kirche stehen. Bringst du die auch mit dem Reformationsjubiläum in Beziehung?
Ja, das ist ja ganz gezielt auch im Zusammenhang mit dem Gedenken an die Zerstörung weiter Teile der Stadt Dresden am 13. Februar installiert worden, um deutlich zu machen, dass weder die Stadt noch das Ensemble am Neumarkt mit der Frauenkirche etwas rückwärtsgewandtes ist, wo man sich nur an der Geschichte erinnert, sondern wir leben in einer Zeit, in der Menschen heute zuschauen müssen, dass ihre Städte zerstört werden, und Aleppo ist ein signifikantes Beispiel dafür. Und dieser Künstler, der diese Installation vorbereitet hat, seine Mutter ist Dresdnerin, sein Vater Syrer, und er lebt seit einigen Jahren schon in Dresden, und er hat eben diese drei Busse in dem Straßenzug von Aleppo auf einem Foto gesehen gehabt und lässt nun diese Installation heute mit der Frauenkirche in einen Dialog treten. Wir haben das ausdrücklich...
Und mit Luther, oder?
Weniger mit Luther, aber insbesondere auch mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche und mit den Themen Frieden und Versöhnung.
Denn die gehören ja auch zur Reformation. Irgendwie die Themen Frieden und Versöhnung eher im negativen Sinn, darüber denke ich oft nach, dass die Folgen der Reformation erstmal so verheerende Kriege waren. Wie thematisieren wir das am besten? Die Schuldgeschichte.
Wenn wir 500 Jahre Reformation gedenken und denken, dann gehört eben auch dazu, dass wir erkennen, was man aus dieser Phase lernen kann. Und dass eben Auseinandersetzungen oft damit einhergegangen sind, dass Menschen nicht in der Lage waren, ihre Konflikte so zu lösen, dass sie sich nicht nach dem Leben getrachtet haben oder sich in ihrer Lebensfreiheit eingeschränkt haben. Vielleicht ist das eben eine der ganz großen Erkenntnisse, dass wir es in den zurückliegenden 60, 70 Jahren geschafft haben, in einem europäischen Kontext zumindest, Konflikte so zu bewältigen, dass Menschen nicht an Leib und Seele zu Schaden gekommen sind, dass keine Kriege ausgebrochen sind. Das ist eine Errungenschaft, die wir in die Welt tragen können. Darauf dürfen Europäer stolz sein, dass es möglich war. Und gleichzeitig muss man auch sehen, auf wessen Kosten das geschehen ist.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir hören gleich noch einmal Musik. Ich würde dir gerne ein Schlusswort lassen. Vielleicht kannst du das noch einmal vertiefen. Wir hatten ja vorhin kurz schon über diese Arbeit der Frauenkirche gesprochen, über die Versöhnungsarbeit jetzt angesichts des Jubiläums. Kannst du das noch einmal zusammenbinden? Und dann sage ich dir schon jetzt mal Danke, weil dann Tobias und Marie-Christine noch mal dran sind. Schön, dass du da warst. Du hast das letzte Wort.
Wenn Sie die Fassade der wiedererrichteten Frauenkirche vor Augen haben, dann haben Sie die hellen und die dunklen Steine vor Augen. Und in diesem Spannungsverhältnis steht nicht nur dieses wiedererrichtete Gotteshaus und hält, sondern das ist ein Abbild für das Leben, das wir tagtäglich erfahren, dass wir uns mit Menschen auseinandersetzen, die anders denken als ich, die anders fühlen als ich, die vielleicht anders lieben als ich. Und über allem einen Ansatz zu haben, der mich erst einmal den anderen in seiner Würde akzeptieren lässt und danach mit der anderen Ansicht in einen Dialog zu treten. Das ist doch die große Errungenschaft, die auch von der Frauenkirche ausgegangen ist. Versöhnung, Leben, Brücken bauen, und die zwei Motti sind ergänzt worden mit der dritten Überschrift Glauben stärken. Und ich glaube, nach wie vor sind diese drei den Wiederaufbau und das Leben in der Frauenkirche prägenden Überschriften orientierend.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und jetzt nochmal die beiden mit der Musik.
So, das ist das letzte Mal, dass wir diese Ansage machen können. Wir spielen jetzt einen ganz alten Schinken, und das heißt nicht, dass wir etwas aus dem evangelischen Gesangsbuch spielen, sondern etwas von Michael Jackson. Das ist unsere Version von Billie Jean.
She was more like a beauty queen from the movie scene.
I said, don't mind, but what do you mean?
I am the one who will dance on the floor in a round. She said, I am the one who will dance on the floor in a round. She told me her name was Billie Jean. The scene and every eton with eyes that dream of being the one who will dance on the floor and around. And people always told me, be careful of what you do. Don't go around breaking young girls up. My mother always told me, be careful of who you love. Be careful. Can stand when she's in demand, her schemes and plans, cause we dance on the floor and around. So take my strong advice, just remember to always think twice,
do think twice.
Told me, baby, we dance till three, and she looked at me and showed a photo of my baby cried, his eyes were like mine.
Oh no,
cause we dance on the floor and around. And people always told me, be careful of what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, just the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room.
Nochmal, vielen Dank. Damit endet die Reihe hier immer mittags bei der Buchmesse. Nächstes Jahr vielleicht wieder um 12 bis 12:30. Mal sehen, vielleicht dann auch wieder mit Tobias Osyra. Wir wünschen Ihnen jetzt auch einen guten Tag auf der Messe. Viel Vergnügen und passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.